Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück hier auf meinsportpodcast.de zu unserem MLS-Podcast. Wir sind angelangt bei der 247. Folge. Und wenn ich wie immer von wir spreche, meine ich natürlich Anne.
Hallo.
Und mich, Daniel.
Vincent kann er nicht, weil der hat ja eine ordentliche Schande.
Eben. Das ist ein bisschen ärgerlich gelaufen, weil die MLS-Saison ist jetzt vorbei. Zumindest für einige Teams. 12 an der Zahl, wenn ich mich jetzt gerade im Kopf nicht verzählt habe. Aber es interessiert mich nicht, weil mein Team steht über den Strich. Ganz anders als dein Team, Anne. Für dich ist es seit Jahrzehnten, kann man das sogar schon fast sagen, oder seit über einem Jahrzehnt.
15 Jahre.
Das erste Mal, dass ihr nicht mit dabei seid. Was macht man dann während der Off-Season, sage ich jetzt einfach mal? Geht man wandern? Genießt man das Herbstwetter? Oder bereitet man sich auf die nächste Saison vor? Oder drückt man vielleicht dem Nachbarn die Daumen oder den Jungs aus Seattle?
Also, ich habe zum Glück noch andere Teams, die ich supporte. Gotham ist in den Playoffs in der NWSL. Und auch Hartford Athletic in der USL Championship haben es das zweite Mal in ihrer Geschichte in die Playoffs geschafft. Von daher, ich habe ein bisschen Playoff weiterhin zu tun. Auch wenn die anderen enttäuschen. Aber ich muss nochmal auf Vincent zurückkommen. Die Jungs von Sporting Kansas City haben es geschafft, in der Western Conference jetzt unter LA Galaxy zu stehen. Die sind jetzt Letzter am Ende der Saison oder der regulären Saison in der Tabelle. Unter LA Galaxy. Deswegen ist Vincent heute nicht dabei, weil er genau weiß, dass also dieses Brot wäre sehr dick gewesen.
Definitiv, das ist auch peinlich, wenn du wirklich hinter der Galaxy in der Saison stehst, klar. Normalerweise letztes Jahr standen alle Teams hinter der Galaxy, aber in der Saison hinter LA zu stehen, ist schon ein bisschen peinlich. Und da würde ich mir auch Gedanken machen, ob der Wooden Sport Award wirklich das ist, was man braucht.
Aber den haben sie ja nicht, den hat jemand anderes.
Ja, aber es gibt, dass es generell zwei Teams gab, die schlechter sind als die Galaxy, ist schon peinlich. Dass du im Westen eingeholt wirst, ist noch peinlicher. Ein paar, das sind sogar mehr als zwei Teams. Hilfe, was hat die Galaxy angestellt, sehe ich gerade. Die haben einfach mal alle Teams bis auf DC hinter sich gelassen am letzten Spieltag. Also alle Teams mit 28 Punkten. Da haben wir noch Montreal, Atlanta, ja. DC United, die auch tatsächlich den Wooden Spoon Award haben.
Entschuldigung, mein so ist es, genau.
Und im Westen ganz klar Sporting. Und es ist schon peinlich. Also, ich weiß nicht, was da schief läuft. Leider haben wir ja jetzt Vincent nicht da. Vielleicht kann er ja trotzdem irgendwie eine Einschätzung abgeben. Müssen wir mal schauen.
Aber wir können ja mal ganz kurz auf Atlanta eingehen. Die sind ja Vorletzter in der Tabelle. Hast du schon mitbekommen, was jetzt aktuell passiert ist? Wenn ich so einleite, ist fast offensichtlich.
In welchem Bezug?
Sie haben ihren Trainer entlassen. Nachdem in den letzten 18 Spielen lediglich ein Sieg erreicht wurde. Und dementsprechend, ja, sind sie jetzt dann in der Offseason auf Trainersuche.
Ja, das ist klar. Also, Meldung haben wir, glaube ich, heute auch frisch rein. Ich glaube, bei Atlanta war es klar, gut, du erreichst die Playoffs nicht, du hast dein Ziel verfehlt und dementsprechend kickst du den Trainer. Dass du ihn jetzt zum Saisonende kickst, war klar. Und ich bin mir sicher, dass im Laufe des Tages oder nach Ende unserer Aufnahme noch ein paar weitere Trainer fliegen werden. Da wir zum Beispiel jetzt gerade um 19 Uhr aufnehmen, deutscher Zeit, stehen die meisten gerade in den USA auf, zumindest an der Westküste. In der Ostküste ist es schon Nachmittag und da wird wahrscheinlich der ein oder andere Trainer heute oder morgen, klar, den Sprint säubern müssen für den Winter, aber ihn auch räumen dürfen und das Gelände verlassen. Er hat dann angefangen,
ja,
mal schauen, wer morgen folgt.
Das ist ja genau das, was ich von den New York Red Bulls erwarte.
Schauen
aber
mal
sehen.
Definitiv, also da muss man natürlich ganz danach schauen. Es gibt natürlich einige Teams, die ganz klar ihr Ziel verfehlt haben. Wobei man ja jetzt sagen muss, im Osten stand ja schon vor 2 Wochen fest, wer in die Playoffs kommt, beziehungsweise wer nicht in die Playoffs kommt. Es ist ja nicht nur Atlanta, die doppelt so viele Punkte gebraucht hätten, um überhaupt in die Playoffs zu kommen, sondern auch wie deine Red Bulls, die es geschafft haben. Über New England kann man sich natürlich streiten. Aber es war halt wirklich für alle Teams nicht nur zu wenig, sondern viel zu wenig. Also ihr habt ja allein schon hätte 4 Siege mehr gebraucht. Also das zeigt ja, wie krass performt diese 9 Teams haben. Und da ist ja alles, ich sag's mal, beisammen von Platz 4 bis Platz 9. Also 2 Spiele mehr und es hätte komplett anders ausschauen können. Auf den Plätzen. Natürlich Platz 1 bis 3, Philly, Cincy und Miami. Da hat sich auch nicht mehr viel gedreht.
Na gut, bei Philly konnte sich nichts mehr drehen. Die hatten zu dem Zeitpunkt ja,
ja
eh schon.
Philly hatte ja eben auch schon vor 2 Wochen ganz klar Supporter Shield fix. Da haben wir noch übrigens den Home Field Advantage bis in den MLS Cup hinein. Heißt, egal wer im Westen kommt, sie werden eventuell, sofern Philly im Finale ist, dort spielen. Selbiges gilt übrigens auch für Cincinnati und Miami. Falls eines dieser Teams erreicht, das Finale erreicht, ist dort auch der MLS Cup.
Ich möchte übrigens mal erwähnen, ich finde es witzig, dass der New York City FC vor einigen Tagen ganz stolz verkündet hatte, dass das Yankee Stadium frei ist für mögliche Playoffs. Haben sie sich am letzten Spieltag ein bisschen, naja, aus der Hand gegeben, könnte man fast sagen. Aber über die Partie können wir später sprechen. Ich will noch mal ganz kurz auf Sporting zurückkommen. Die hatten ja vor 1,5 Wochen oder so einen neuen General Manager und Sporting Director bekannt gegeben. Hast du das mitbekommen?
Ich hab's gelesen, aber ich hab seinen Namen tatsächlich vergessen.
Es handelt sich dabei um David Lee, einem Engländer, der zuvor beim New York City FC, deswegen grandiose Überleitung, Sporting Director war und jetzt bei Sporting Kansas City einen Vertrag bis 2032 unterschrieben hat. Vincent meinte übrigens dazu, jetzt brauchen sie nur noch einen Trainer.
Gut, wie lange war jetzt David Lee bei New York City FC?
Seit 2014. Wenn ich das richtig sehe.
Ja, dann, also er hat ein gutes Händchen bewiesen. Sie waren ja einmal ganz oben auf dem Thron.
Ja, in der halben Saison mit komischem Modus.
Ja, wo man dann gegen ein Team gespielt hat, wo, glaube ich, 10 Ausfälle oder so hatte. Ja, ich weiß.
Ja, genau, genau.
Er hat aber, ich würde sagen, er hat ein gutes Händchen für Trainer. Er kennt die Liga. Aber er war halt bislang nur bei einem Team. Und das halt vom Anfang bis jetzt. Und daher muss man halt mal schauen, wie gut er Kansas City umkrempeln kann. Vorteil ist natürlich, man kriegt einen erfahrenen Mann. Ich meine, 10 Jahre MLS-Erfahrung sind ein Haufen. Das hat ja auch einen Pfannenstiel nicht, der bei den Rivalen aus St. Louis 4 Jahre war, bevor er natürlich im Sommer entlassen wurde. Daher muss man ihm Zeit geben, vielleicht ein Übergangsjahr, wo man im guten Mittelfeld abschneidet, sage ich mal. Also was heißt gutes Mittelfeld? Vielleicht an den Playoffs gerade so vorbeischrammt, aber das wäre dann auch in Ordnung für Kansas City-Verhältnisse. Wichtig ist natürlich, dass man seinen Verein wieder zum alten Glanz, sage ich mal, bringt.
Ja. Mal sehen, wie er es anstellen will. Er braucht natürlich frisches Blut, er braucht Spieler, auf die man setzen kann, die nicht so verletzungsanfällig sind. Und ja, über die Trainerposition muss definitiv geschaut werden.
Reden wir aber jetzt mal wirklich über die Spiele, würde ich sagen. Wir können ja kurz über den Osten sprechen, weil im Westen war es deutlich spannender. Das muss man einfach sagen, weil dort ging es um eigentlich alles. Gewinne Western Conference, wer kommt in die Playoffs, wer kommt nicht in die Playoffs, wer muss in die Wildcard Round, wer nicht und so weiter. Und das alles im Osten gab es auch ein bisschen, aber es stand ja schon fest, wer nicht reinkommt. Anne, gab es irgendein Spiel im Osten, wo super duper wichtig war für dich, wo du unbedingt anschauen musstest oder sagst du von vorne weg, nö, ich habe abgeschaltet mit der MLS, werd mich im März wieder.
Na, wenn dann wahrscheinlich im Februar. Also, welche Partie noch so interessant war, fand ich, war Charlotte gegen Philadelphia. Und diese Partie, ich würde noch nicht mal sagen, sie endete anders als erwartet, weil was man von Charlotte in dieser Saison mitbekommen hat, die sind zu Hause einfach unglaublich stark. Außer jetzt vielleicht nicht immer zu 100%, aber zu Hause sind es absolute Raketen. Und das hat auch Philly gemerkt. Das war eine wirklich spannende Partie. Aber Philly war zum einen, also ich würde jetzt nicht sagen, sehr nachlässig mit ihren Chancen. Sie hatten durchaus Chancen. Aber Charlotte mit Kalina im Tor, der hat wieder unglaublich gut gehalten. Und die haben ihre Chancen, die sie hatten, genutzt. Haben die zweimal die Verteidigung von Philly wirklich kinderleicht ausgespielt. Also in Philly wird jetzt auf jeden Fall dieses Spiel nochmal nachgearbeitet werden. Und dass man solche Fehler nicht nochmal in den Playoffs hat. Es gab aber einen Spieler von Charlotte, der aufgefallen ist. Zum einen, weil er ein Tor gemacht hatte. Und zum anderen, weil er sich die mit Abstand dümmste rote Karte geholt hat, die man sich holen kann. Es ist nämlich Zaha. Der hat das erste Tor gemacht für Charlotte. Hat dann aber in der 90. Minute, irgendwann in der Nachspielzeit sogar, eine, ganz offiziell ist es wohl gelb-rot, aber eigentlich ist es rot, Karte bekommen für eine Tätigkeit. Warum? Er scheint mit irgendeinem Philly-Spieler in Diskussion geraten zu sein. Dann zeigt er auf den Philly-Spieler, warum auch immer, während sie beide entlanglaufen. Der drückt halt den Arm von Zaha runter, der so auf ihn gezeigt hat halt. Hier dieses klassische, man zeigt nicht mit nacktem Finger auf angezogene Leute, sowas halt. Und daraufhin schlägt Zaha ihn einfach mit einem Faustschlag ins Gesicht. Rot. Jetzt einfach direkt vor den Playoffs. Also wie dämlich kann man sein? Was wird es an Sperre geben? Ein, zwei, vielleicht wenn du Pech hast, drei Spiele? Das könnte, also wenn du zwei Spiele gesperrt bist, könnte das für die Playoffs, wenn Philly Pech hat, schon bedeuten, dass es das für ihn dann auch war. Weil es gibt ja Hin- und Rückspiel, wenn sie die beide verlieren zum Beispiel. Wäre blöd.
Ja, also er hat ja nur Gelb-Rot bekommen, deswegen ist es schon jetzt nur ein Spiel, aber das ist super dämlich. Also er hat sein Team damit mehr geschadet und damit rückt natürlich der Sieg komplett in den Hintergrund, muss man ganz klar sagen. Ich habe das auf den Bildern und Video, ich habe leider nur eine Einstellung gesehen. Ich weiß nicht, ob es da noch mehrere gibt. Da sah das so aus, als klar, die Hand geht an den Hinterkopf, ins Gesicht, würde ich jetzt nicht sagen. Ja, muss nicht sein. Man sieht das jede Woche irgendwie im...
An den Hinterkopf kann doch gar nicht sein. Sie stehen beide ja frontal zueinander. Und er versucht ihn halt zu schlagen.
Ich habe leider nicht so eine Kameraperspektive, aber worauf ich hinaus möchte, die Schiedsrichterin sieht es perfekt. Also wirklich, sie sieht es perfekt. Sie weiß, wo die Hand mehr oder weniger hingeht. Und wenn sie sagt, es war gelb-rot, ohne Videobeweis, dann würde ich auch sagen, gelb-rot passt. Wobei er sich auch nicht beschweren dürfte, wenn es rot wäre oder wenn die MLS eingreift und sagt, das ist ganz klar gelb-rot. Das ist ganz klar eine glattrote Karte. Wir sperren dich jetzt für mehr Spiele.
Ja, absolut. Es
Weil
ist einfach dämlich.
Ich glaube einfach, er will ihn vielleicht wegschucken oder so, keine Ahnung. Oder ihm sind dann einfach die Synapsen durchgebrannt, muss man einfach so sagen. Also anders kann ich mir das nicht erklären.
Aber also wenn dir das zu Mitte der Saison passiert, dann ist das schon blöd. Aber wenn dir das am allerletzten Spieltag vor den Playoffs passiert, dann ist das unglaublich blöd.
Definitiv, er hat auch zu Recht ist bestraft worden, in dem Fall mit Gelb-Rot. Ob die MLS eingreift, weiß ich nicht. Man hat gemerkt natürlich in der Vergangenheit, sie hat eingegriffen. Aber man muss auch ganz klar sagen, ich weiß nicht, wer von Philly das war. Ich glaube, Bueno war das. Der macht auch mehr draus. Klar, er nimmt es dankend an. Würde jeder machen in der Situation. Aber ich wiederhole mich dann nochmal. Die Schiedsrichterin stand perfekt. Hat genau die Szene gesehen. Das sieht man auf dem Video der Highlights. Und daher halte ich es persönlich für die richtige Entscheidung, da nur Gelb-Rot zu zeigen.
Ja, ansonsten in der Eastern Conference gab es noch eine Partie, die ich ganz interessant fand. Das Ergebnis als solches war jetzt nicht so wahnsinnig relevant. Naja, doch unter einem Aspekt vielleicht. Die Partie ist die Refs gegen Chicago. Und für Chicago ging es an der Stelle jetzt darum, wären sie in ihrem Spiel gegen Orlando, beziehungsweise, ja doch, war ja, irgendwie war klar, dass es Orlando wird, werden sie Heimrecht haben oder müssen sie nach Orlando reisen? Und sie haben sich ein Heimrecht ergattert, indem sie noch zu einem Unentschieden gekommen sind. Und wie haben sie dieses Unentschieden geschafft? Sie sind erstmal in Rückstand geraten nach nur einer Minute. Ich überlege gerade, ich glaube, das war so ein Ding gewesen, Fehlpass innerhalb der Verteidigung, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Auf jeden Fall glichen sie dann relativ spät, in der 82. Minute endlich aus. Man muss dazu auch sagen, also Chicago war schon hauptsächlich das stärkere Team. Sie hatten die meisten Chancen, aber waren da wirklich, also in dem Fall war es wirklich fahrlässig. Da ist einfach mit komplett brachialer Kraft aufs Tor geschossen worden. Der ist natürlich ständig übers Tor hinweggeflogen. Also, keine Ahnung, sie spielen zwar im Stadion der Patriots, aber Field Goal zählt halt nicht in der MLS. Dementsprechend auch sinnlos. Und dann gehen die Refs aber in der 93. Minute wieder in Führung. Und das Tor hatte Tagelmann gemacht. Und der ist 3 Minuten später nochmal Torschütze. Aber in dem Fall für Chicago. Es ist ein Eigentor. Resultierend nach einer Ecke. Er hat da irgendwie blöd den Ball abbekommen. Und der, ja, landet dann logischerweise im Tor. Also innerhalb von 3 Minuten 2 Tore gemacht für beide Teams. Ist auch ein bisschen bitter. Hat am Ende dann aber für die Refs ja eh keinen Einfluss mehr gehabt, weil war ja alles schon entschieden. Aber ansonsten war in der Eastern Conference, wenn ich ehrlich bin, jetzt kein wahnsinnig relevantes oder überraschendes Spiel dabei.
Naja, Toronto hat gegen Orlando gewonnen. Das finde ich schon
ja,
sehr
stimmt,
überraschend.
Stimmt, ja. Allerdings, Toronto hat zu Hause gespielt. Wir hatten doch sogar in der letzten Folge darüber gesprochen, ob eventuell Orlando da in Strauchen kommt, weil es in Toronto zu kalt sein könnte oder sowas. Aber ja, sie haben sich da tatsächlich ziemlich deutlich abfrühstücken lassen mit 4-2 am Ende dann. Und das sorgt ja jetzt auch dafür, dass sie kein Heimrecht haben, sondern auswärts nach Chicago müssen.
Und der Gewinner aus der Partie darf gegen Philly spielen.
Philly.
Wobei man natürlich sagen muss, in der Vergangenheit war es nicht immer so, aber derjenige, der die Bye-Week hat oder kein Spiel, hatte am Anfang. Gut, das betrifft ja jetzt nicht mehr zu. Aber letztes Jahr war es so, dass im Osten das Team, wo die Wildcard Round gewonnen hat, auch gegen den erstplatzierten der jeweiligen Conference gewonnen hat. In dem Fall war es im Westen Inter Miami, die gegen Atlanta verloren hatten. Heißt, mal schauen, wie es wird.
Allerdings muss man dann, also dann müssen 2 Faktoren eine Rolle spielen. Faktor 1, die Verteidigung von Philly strauchelt wieder über zwei Spiele hinweg so sehr, wie sie jetzt in dem Spiel gegen Charlotte gestrauchelt haben. Und das ist jetzt nicht oft passiert in der Partie gegen Charlotte, sondern Charlotte hat es einfach clever genutzt. Und dann kommt noch der andere Faktor dazu. Chicago ist wirklich, auch so, das war in der Saison immer wieder zu sehen, fahrlässig, was ihre Chancen angeht. Das dürfen sie dann natürlich in dieser Partie nicht sein. Also wenn die beiden Faktoren funktionieren, sprich Chicago nutzt jede Chance, die sie haben für ein Tor und Philly strauchelt in der Verteidigung wieder und lässt sich da ausspielen, nur dann kann ich mir das vorstellen. Ansonsten würde ich definitiv sagen, ist Philly das deutlich stärkere Team. Für Chicago natürlich cool, dass sie in den Playoffs sind, aber die haben jetzt natürlich ein sehr schweres Los mit Philly. Ich glaube, da hätte es andere Teams gegeben, wo ich sagen würde, die hätten sich schlagen können.
Wie gesagt, wir schauen, in welche Richtung es gehen wird. Wir werden jetzt aber erstmal ein kurzes Päuschen machen. Sind dann wieder gleich für euch da hier auf meinsportpodcast.de.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.